Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mückes Mikromedizin. Mücke, das ist Martin Mücke oder auch Professor Dr. Martin Mücke, den ich jetzt sehr, sehr, sehr liebevoll und herzlich begrüße. Hallo, lieber Martin.
Hallo, Daniel. Ich mag das, wenn du so übertreibst.
Ja, das ist aber ein Funke Wahrheit, steckt da immer drin. Wir hatten vor kurzem mal eine Folge, in der wir uns ein bisschen der Geschichte der Chirurgie gewidmet haben. Das wollen wir heute auch nochmal machen, allerdings der Geschichte der Psychiatrie, eines anderen großen Feldes der Medizin, die ja über Jahrhunderte sehr stark tabuisiert war. Jetzt mittlerweile gibt es immer mehr auch Prominente, die über ihre psychiatrischen Erkrankungen sprechen, über bipolare Störungen, über Depressionen, wie zum Beispiel Kurt Krömer oder auch Thorsten Sträter, die ja erstaunlicherweise beide Comedians sind. Dann gibt es natürlich auch Drogensucht, das ist auch immer ein Thema, Essstörungen im Übrigen auch bei Männern, Benjamin von Stuckrad-Barre da als prominentes Beispiel. Ich muss eigentlich so popkulturell immer an den Film Klassiker, den modernen Klassiker Einer flog über das Kuckucksnest denken.
Mit Jack Nicholson, ne?
Genau. Da wird ja im Prinzip das menschenverachtende Regime in einer solchen psychiatrischen Anstalt gezeigt. Sehr eindrucksvoll und sehr schlimm, in die sich Jack Nicholson als, wie hieß er noch gleich, Patrick McMurphy. Genau. Eigentlich hat einweisen lassen, um dem Gefängnis zu entgehen, aber im Nachhinein dort in die Mühlen dieses viel schlimmeren Systems gerät. Ja, lass uns doch mal einen Streifzug durch die Historie der Psychiatrie beginnen, lieber Martin.
Ich habe mir gerade erstmal aufgeschrieben, dass ich den Film ja auf jeden Fall nochmal auf meine Filmeliste fürs Wochenende setze. 5 Oscars, muss man auch nochmal dazu sagen.
Absolut sehenswert, 5 Oscars. Ja, das ist ja ein sensibles Thema, ne? Also der Begriff verrückt ist ja auch einer, den man eigentlich gar nicht mehr benutzen sollte. Wenn man aber so ein bisschen sich überlegt, wo kommt der eigentlich her? Also man ist verrückt, man ist nicht ganz auf der Spur, sondern ein Stück verrückt, dann bekommt man vielleicht einen Eindruck davon, was die Menschen damals in Ermangelung ja präziserer Beschreibungen eigentlich über Patientinnen und Patienten abseits der psychischen Norm gedacht haben. Das gibt ja solche Menschen schon immer eigentlich, seit es Menschen gibt. Wie ging denn das Ganze los und wie waren denn eigentlich die Anfänge der Psychiatrie, Martin?
Also die findet man schon in der Antike und im Mittelalter. Also da sind erste Ansätze schon entwickelt worden, wie Geisteskrankheiten. Also heute nennen wir das ja eher die Seelenheilkunde. Mhm. Wie halt Menschen mit Geisteskrankheiten auch behandelt wurden. Mhm. Und schaut man in diese Vergangenheit, also da das Thema der Vier-Säfte-Lehre zum Beispiel, da haben wir ja schon mal mit Esther drüber gesprochen, unglaublich krank, ne? So hat man damals vermutet, dass da ein Ungleichgewicht der Körpersäfte bestand, also Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle, ne? Das nochmal zu verdeutlichen. Und das hat dann dazu geführt, dass es zu verschiedenen Krankheiten gekommen ist.
Die Melancholie zum Beispiel, ne? Also die Schwarzgalligkeit, die man heute wahrscheinlich am besten mit depressiven Verstimmungen übersetzen würde.
Genau, damals waren ja dann die Heilmittel Aderlässe, Schröpfen, Diäten und die natürlich die Anwendung dann von verschiedenen pflanzlichen Wirkstoffen, ne? Die Vorstufe der Medikamente. Ja, wenn man sich das heute nochmal vergegenwärtigt, das eher als befremdlich sehen würde, so war das doch auch die ersten Versuche, sich mit dem Thema Krankheit und insbesondere auch der psychischen Krankheiten auseinanderzusetzen und sich da auch systematisch zu nähern, indem man sich von der Annahme, also seelische Beeinträchtigung, seien so eine Strafe der Götter, dann auch allmählich dann löste. Ne?
Na, das ist ja tatsächlich so gewesen. Früher hat man ja, und das war ja ein wichtiger Aspekt sicherlich auch, der dazu führte, dass es so tabuisiert war, weil man ja nicht nur litt unter diesen ja teilweise wirklich grauenhaften Symptomen, sondern auch noch gleichzeitig praktisch stigmatisiert wurde als jemand, der es sich mit den Göttern verscherzt hatte.
Ne? Ja, und das war ja nicht nur damals so. Also wenn man jetzt halt guckt ins späte Mittelalter oder in die frühe Neuzeit im christlichen Abendland, ne, da war ja eher Geisteskrankheit der Ausdruck des Wirkens dämonischer Mächte oder als Strafe Gottes für begangene Sünden.
Kann man sich jetzt in der Filmgeschichte weiter bewegen zum Exorzisten? Ja. Das hat natürlich in diesen dunklen Zeiten, also zum Beispiel dem Mittelalter, aber auch noch danach, auch dazu geführt, dass viele psychisch Kranke auch tatsächlich zum Beispiel im Rahmen des Wütens der Inquisition oder während der Hexenprozesse auch in der frühen Neuzeit wahrscheinlich auch verfolgt, gefoltert und auch verbrannt und getötet wurden auf grausame Weise.
Ja, oder ausgegrenzt wurden. Ne? Also die wurden dann zwar nicht getötet, aber aus den Dorfgemeinschaften dann ausgegrenzt und ausgestoßen. Ne?
Wobei da ja auch interessant ist, dass es da auch noch die andere Variante gibt, dass es halt auch Menschen gegeben hat, zum Beispiel in der Antike, die, jetzt komme ich gerade nicht auf, ach, die Orakel zum Beispiel, genau. Das waren ja häufig auch Menschen, die sich in so einen wahnhaften Zustand entweder durch Konsum von berauschenden Mitteln oder aber auch aufgrund einer, ich würde es jetzt mal vermuten, einer psychiatrischen Erkrankung, ja, die einfach von den, in Anführungsstrichen, geistig gesunden Menschen auch durchaus verehrt wurden, weil sie einen Kontakt aufnehmen konnten zu Geisterwelten zum Beispiel oder auch zu den Götterwelten und da als Mittler fungierten.
Also nach dem Motto, bist du verrückt oder schon Orakel?
Ja, so ungefähr. Sag mal, wann gab es denn oder wann ist denn eigentlich die Geburtsstunde der modernen Psychiatrie zu verorten? Hat die Französische Revolution, die ja wirklich in vielen Bereichen ja so den Vorhang aufgerissen hat, auch dazu beigetragen?
Naja, also der Beginn der modernen Psychiatrie wird in den 1790er Jahren mit der legendären Befreiung der Irren von den Ketten durch Philippe Pinel, also dem Mitbegründer der französischen Psychiatrie-Tradition.
Das Traitement Moral hieß das, ne?
Genau, da kann man das in diese Zeit auch datieren, ja.
Das Wording nochmal ganz kurz als Disclaimer ist natürlich nicht deins, sondern das stammt aus der damaligen Zeit, ne? Also wir reden heute weder von Wahnsinnigen noch von Verrückten noch von Irren. Also kann man schon sagen, dass die Französische Revolution, lag ich nicht ganz falsch, und das Zeitalter der Aufklärung auch die Geburtsstunde eines neuen Verständnisses auch in der Behandlung psychischer Krankheiten war, oder?
Ganz genau, ja. Mhm.
Also diese ganzen spätmittelalterlichen Vorstellungen von Besessenheit und Sündhaftigkeit als Ursachen seelischer, ja, Auffälligkeiten wurden da dann glücklicherweise, naja, es wurde damit begonnen, sie abzuschütteln. Ne?
Und seit dem 18. Jahrhundert entstanden dann in Europa also quasi auch weitflächig psychiatrische Anstalten. Und trotz erster Ansätze, also dieser humaneren Psychiatrie im Geiste der Aufklärung, gab es aber auch Zustände in diesen Einrichtungen, die bis in die neueste Zeit hinein zum großen Teil menschenverachtend waren.
Wenn man Therapiekonzepte beschreibt und dann über den Einsatz von Peitschen, Stöcken, Fixierbetten, es gab wohl ein sehr berüchtigtes Werkzeug, den Drehstuhl, darauf wurden Patienten so lange gedreht, bis sie ohnmächtig wurden oder ihnen das Blut aus Mund und Nase schoss. Nicht zu erwähnen, das Eintauchen in eiskaltes Wasser, Dauerbäder, die Verabreichung von Brech- und Abführmitteln, das Auspeitschen mit Brennnesseln oder der Einsatz von Strom, die berüchtigten Elektroschocks.
Auch besonders die Behandlung von Schizophrenie, Patienten, die daran erkrankt waren, gehört ja zu diesen dunkelsten und auch traurigsten Kapiteln in der Geschichte der Psychiatrie. Mhm. Und in der Regel wurden da ja Geisteskranke zusammen
mit, in Anführungsstrichen,
genau, mit Straftätern, mit Prostituierten, mit Alkoholikern und so weiter einfach in Anstalten zusammengefecht und dann durften die da den Rest ihres Lebens dann hinvegetieren.
Ne? Aus den Augen, aus dem Sinn. Eigentlich im Prinzip eine Fortsetzung dieses Ausschlusses aus der Dorfgemeinschaft, wobei man jetzt auch nochmal wirklich darauf hinweisen muss, dass natürlich die Zusammensetzung auch Prostituiert und Alkoholiker mit Straftätern, also da stimmt ja alles hinten und vorne nicht. Mir kommt gerade, ich weiß nicht, irgendwie lassen uns die Filme heute nicht los. Es gibt diesen tollen Film Dracula von Francis Ford Coppola, die Verfilmung. Mhm. Da erinnere ich mich daran, dass Rainfield, das ist sozusagen dieser Assistent von Dracula, auch in so einer Anstalt gefangen ist, wo er dann irgendwie in so einer verschmutzten Zelle sitzt und Fliegen fängt, die er dann isst. Und da laufen zum Beispiel die Wächter, nenne ich sie jetzt mal, mit so Käfigen, das sieht aus, als hätten die so Vogelkäfige um den Kopf herum, um sich zu schützen vor den Attacken der Insassen.
Die nicht gebissen werden.
Also das ist ja ein bisschen wie auch Das ist so Hieronymus Bosch eigentlich, ne? Wieso?
Ja, aber wenn du dir, es gibt ja so alte Bilder auch aus der Zeit. Mhm. Also das ist schon krass.
Ja.
Es gibt ja zum Beispiel auch in Bonn ein Psychiatriemuseum in der LVR-Klinik in Bonn, was man auch begehen kann, wo man halt auch noch ganz, ganz viele Dinge aus dieser Zeit sehen kann. Auch ja, an Therapiewerkzeug sozusagen. Und das ist schon ganz schön erschreckend.
Ja. Es muss ja jemanden gegeben haben, der irgendwann gesagt hat, wir ziehen einen Schlussstrich unter diese ganzen furchtbaren Dinge.
Mhm.
Und zumindest diesen Idealismus, ob das dann auch wirklich so eingetreten ist, steht auf einem anderen Blatt Papier. Wer und wann hat eigentlich die Psychiatrie als akademische Wissenschaft begründet?
Also bis zum Ende des 19. Jahrhunderts hatte sich die Psychiatrie quasi als akademische Wissenschaft dann auch etabliert.
Mhm.
Und dazu hat auch beigetragen das Erscheinen eines ganz besonderen Lehrbuches von dem deutschen Psychiater Emil Krepelin.
Mhm.
Ne, der hat so in der Zeit 1883 bis 1969 gelebt.
Mhm.
Und so wie man sich so ein klassisches Lehrbuch vorstellt, hieß es Psychiatrie, ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte. Mhm. Und das gilt als quasi der Beginn der Epoche der klassischen deutschen Psychiatrie.
Mhm.
Und Krepelin bildete die Grundlage des noch heute gültigen Systems der Einteilung psychischer Störungen und nahm insbesondere die Zweiteilung quasi der Psychosen vor, und indem er dann die sogenannten manisch-depressiven Irrsein, also die bipolaren Erkrankungen mit einem Wechsel aus Hochstimmung und Depression, ne, das ist ja diese bipolare Erkrankung, von der sogenannten Dementia praecox, also der vorzeitigen Verblödung, als Synonym für Schizophrenie unterschied.
Also so viel zum Thema akademische Betrachtungsweise. Auch da waren die Begrifflichkeiten schon noch sehr
hart,
respektlos und entmenschlich,
ja,
ne, wenn man so will.
Genau, und dieses Thema der Psychosen, wenn wir da nochmal drüber sprechen, also Psychosen sind ja Krankheitsbilder, die vor allem mit dem Thema Realitätsverlust und Wahnideen in Verbindung gebracht werden. Mhm. Und Krepelin war einer der Verfechter der Theorie, dass dieses Wahnerleben in einer gestörten Gehirnfunktion begründet sein muss.
Das ist ja bis heute eigentlich die Annahme, ne?
Genau, die ist bis heute noch aktuell und ja auch richtig.
Er hat, glaube ich, aber auch, das ist ja wieder was für mich, mit Substanzen, nenne ich es jetzt mal vorsichtig, experimentiert, um seelische Zustände zu beeinflussen. Zu nennen wären da Tee, fangen jetzt mal
harmlos an, ne?
Ganz harmlos und entspannt an, Alkohol und aber dann auch Morphin.
Mhm.
Jetzt hast du gerade diese Dementia praecox erwähnt, ein interessanter Begriff, aber das gibt's ja heute nicht mehr.
Du meinst die vorzeitige Verblödung?
Ja, das ist ein heftiger Begriff.
Ja. Also das ist ja dann auch später durch den Schweizer Psychiater Eugen Bleuler durch den Begriff Schizophrenie ersetzt worden. Ne?
Hat dieser Bleuler denn sich da noch in anderen Bereichen hervorgetan?
Ja, genau. Das war ja auch einer der Namensgeber für verschiedene Dinge. Also auch weitere Begriffe der Psychiatrie, wie zum Beispiel das Thema der Tiefenpsychologie, des Autismus oder der Ambivalenz, ja, wurden quasi eingeführt. Ne?
Der hat sich ja, also Tiefenpsychologie zum Beispiel, ist ja auch ein Begriff, der mit Freud eigentlich so verknüpft ist, ne? Also kann man sagen, der hat
die Psychiatrie auch eingezogen ist, ne?
Also hat die Psychoanalyse eigentlich so zum Bestandteil der Psychiatrie auch gemacht oder ist zumindest nicht mehr so voneinander getrennt, kann man das sagen?
Ja, kann man.
Also das heißt, das vermehrte Interesse an der Psychiatrie als Wissenschaft ist also auch dann, wenn man so will, auf die Theorien des schon erwähnten österreichischen Neurologen und Tiefenpsychologen Sigmund Freud zurückzuführen, ne?
Mhm, ganz genau. Ja.
Dann war ja Psychiatrie leider auch immer eine Waffe, die gegen Menschen eingesetzt wurde, die andersdenkend waren. Ich glaube, das wohl dunkelste Kapitel der Psychiatrie findet sich wahrscheinlich in der NS-Zeit, ne, mit dieser negativen Eugenik und auch ja, Massenmorden, muss man ja sagen, an geistig behinderten Menschen.
Naja, vielleicht auch nochmal die Definition von Eugenik. Das ist ja ein Begriff, der Strategien quasi umfasst, um das menschliche Erbgut zu verbessern. Also demnach gibt es ja Erbanlagen, die förderungswürdig und erwünscht sind. Und im Gegenzug sollten dann verhindert werden, dass sich Menschen vermehren, deren Erbanlage als negativ bewertet werden.
Absolut ekelhaft.
Das betraf ja vor allem auch Individuen mit körperlichen und geistigen Behinderungen, sowie auch natürlich psychisch Kranke.
Sag mal, neben der Psychoanalyse und auch der psychiatrischen Behandlung durch Therapien, die jetzt nicht auf der Basis von chemischen Substanzen stattgefunden haben, fing ja dann irgendwann auch, glaube ich, die Behandlung mit Psychopharmaka an. Also nachdem dann die Stromstöße und die Eisbäder und diese ganzen furchtbaren Behandlungsmethoden dann glücklicherweise irgendwann mal verdammt wurden. Wie ging es denn da los mit Psychopharmaka?
Also mit Psychopharmakern ging man ab 1952 neue Wege in der Heilung geistiger Krankheiten. Mhm. Also mit der Entdeckung des Chlorpromazins. Also im Wirkstoff wurde auch der Grundstein für die psychiatrische Pharmakotherapie gelegt.
Was ist das?
Also es handelt sich dabei um das erste Antipsychotikum, ein Mittel gegen die Schizophrenie, das man damals eingesetzt hatte. Mhm. Und 1957 folgte mit Imipramin das erste Antidepressivum. Ne? Mhm. Diese beiden Medikamente sollten zu Prototypen für zahlreiche Nachfolgeprodukte werden und galten als quasi großer Durchbruch in der modernen Psychiatrie. Mhm. Und mit dem Beginn der 1960er Jahre kamen zusätzliche Gruppen der Benzodiazepine auf den Markt.
Also das sind Beruhigungsmittel, ne?
Beruhigungsmittel.
Wie wurde das denn aufgenommen von den Betroffenen? Ich kann mir vorstellen, dass das ja, wenn sowas vollkommen Neues kommt, so eine ganz neue Behandlungsmethode, dass das jetzt ja auch erstmal nicht nur auf Gegenliebe stößt, selbst bei den Patientinnen und Patienten nicht. Wie war das?
Das ist ja so wie heute, ne? Also viele Betroffene lehnten damals auch schon die Behandlung mit Medikamenten ab, also mit diesen Medikamenten ab, da sie zu ersten Dauerschäden oder Beeinträchtigungen und auch zu irreversiblen motorischen Störungen führen könnten oder können.
Da gab es ja tatsächlich den Begriff von der chemischen Zwangsjacke auch, was ich ziemlich zynisch finde, aber wahrscheinlich ziemlich treffend, weil es da ja häufig darum ging, die Patienten in erster Linie nicht zu, ja, deren Zustand wirklich langfristig zu verbessern und die wieder ins Alltagsleben zurückzubringen, sondern sie ruhig zu stellen, oder?
Ja, ganz genau. Aber das war halt so der Startschuss, um dann quasi richtig loszulegen in der Therapie, der Psychopharmakologie. Und die hat ja dann quasi auch ihren Siegeszug angetreten. Also in den 1990er Jahren waren in der Psychiatrie von einer Reihe von neuen, also sogenannten atypischen Neuroleptikern dann die Rede, also neue Antipsychotika, die eingesetzt wurden, die einfach auch nebenwirkungsärmer waren und auch viel effektiver sein sollten, ne, als die alten Medikamente.
Ja.
Und da gab es quasi so einen richtig großen Durchbruch in der psychiatrischen Therapie.
Man muss übrigens dazu sagen, dass das auf der Tonspur im Hintergrund läuft, ist jetzt nicht irgendwie dem Thema angepasst, sondern das sind, glaube ich, einfach schlicht und ergreifend drei Kinder, die natürlich alles Recht der Welt dazu haben, auch wenn wir einen Podcast aufnehmen, sich zu vergnügen und ihre Kräfte zu messen.
Ja, und unser Haus auseinanderzunehmen.
Genau.
Ja.
Sag mal, ganz, ganz wichtiges Thema, für das wir uns ja auch immer stark machen, Enttabuisierung, Entstigmatisierung. Wie konnte es denn dazu kommen, also dass chronisch, psychisch kranke und geistig Behinderte bis in die 70er Jahre eigentlich so vernachlässigt wurden und so deren Schicksale einfach gar nicht stattfanden? Hast du eine Erklärung dafür, warum es dann diesen Wechsel gab und diese Öffnung?
Ja, also die Antipsychiatrie formierte sich zwischen 1955 und 1975 als mehr oder weniger heterogene soziale Bewegung, die sich dann quasi gegen die akademische Psychiatrie richtete.
Also sehr kritisch war und ablehnend.
Ja, genau. Die Kritik richtete sich ja auch gegen die immer noch überwiegend desolaten Zustände, dann auch in diesen psychiatrischen Institutionen.
Ja, reine Verwahranstalten, kann man sagen, häufig dann auch immer noch, ne?
Ja, und das Verhältnis zwischen Arzt und Patient auch, ne? Was ja einfach ungleich war, ne, in dieser Zeit auch.
Ich kann mir vorstellen, dass diesen Begriff kannte ich noch nicht, diese antipsychiatrische Bewegung, ja dann auch wahrscheinlich durch die 68er-Bewegung nochmal einen richtigen Push bekommen hat. Was ist da passiert? Was hat die 68er-Bewegung dazu beigetragen? Das ist ja im Prinzip auch so eigentlich die Zeit, in der so zeitgeschichtlich der Film, den wir zu Beginn
Kuckucksnest, ja,
so gefeiert haben, reinspielt, ne?
Ja. Also die Antipsychiatrie warf ja die Frage quasi auf, inwiefern die Klassifizierung psychischer Krankheiten und der Umgang mit ihnen gesellschaftlich mhm. bedingt ist. Ne? Und mhm. besonders befasste man sich einfach damit mit dem Thema der Schizophrenie, mhm. die als ja ein gesellschaftliches Konstrukt verworfen wurde.
Mhm. Okay.
Und zudem forderte man, die Geschichte der Psychiatrie während des Nationalsozialismus mhm. dann nochmal richtig aufzuarbeiten.
Okay, ja, das war das, was ich meinte.
Betroffene dann zu rehabilitieren und ja dann auch die Überlebenden zu entschädigen. Ne?
Mhm. Also es kamen ja auch zum Beispiel relevante Impulse aus dem Bereich der Soziologie und der Philosophie. Ich denke da vor allen Dingen an den französischen Denker Michel Foucault, ne, der, was nicht jeder weiß, selbst eine Zeit lang als Psychiater auch praktizierte. Der hat ja dann zum Beispiel so wichtige Fragen aufgeworfen wie, inwiefern sind eigentlich medizinische Definitionen von psychischen Krankheiten überhaupt zulässig?
Mhm. Ne? Also das sind ja Fragen, die man sich stellen muss und musste. Ne? Also insofern
ja.
spannendes Thema und ich bin gespannt, wie das Thema Psychiatrie in Zukunft auch weiter betrachtet werden wird. Also da tut sich einfach in diesem Feld sehr, sehr viel. Also mhm. auch forschungstechnisch, man guckt sich halt das Thema auch der Gene an. Wie spielen Gene vielleicht auch eine Rolle? Wie mhm. gibt es vielleicht auch auf dieser Ebene dann verschiedene Therapiemöglichkeiten? Ja, es ist ein spannendes Feld einfach.
Wir lernen aus der Vergangenheit und blicken optimistisch in die Zukunft.
Das hast du schön gesagt, Daniel.
Martin. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und jetzt kümmere dich mal um deine Kinder.
Ja, wenn das Haus noch steht, ich gucke gleich mal nach.
Genau, es ist nur noch die erste Etage da.
Ich gehe mal in die Anstalt.
Du lebst jetzt in einem Bungalow.
Genau.
Bis zum nächsten Mal, mein Lieber.
Bis bald, dann tschüss, ciao.
Sie hörten Mückes Mikromedizin, eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.